Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Heute ist Montag, der 20. Juli und ihr hört Stand jetzt auf meinsportpodcast.de.
Wir haben für euch wie jeden Werktag um 7.07 Uhr den ersten Sportpodcast des Tages mit den Themen, die das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Und wir, das sind mein Kollege, der Sportfan, Sportjournalist und Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft, Andreas Wurm. Hallo, schönen guten Morgen.
Und der Chefredakteur von meinsportpodcast.de, das ist Malte Asmus. Guten Morgen in die Runde und schönen guten Morgen, Malte.
Sag mal, Andreas, was mich so die ganze Zeit beschäftigt hat am Wochenende, da habe ich mich immer gefragt, wie reagiert man als Sportler eigentlich am besten auf Glückwünsche oder wenn man ausgezeichnet wird oder wenn man einfach nur einen großen Sieg gefeiert hat?
Ja, wir haben ja mehrere Extrempositionen am Wochenende kennenlernen dürfen. Wir haben die Version demütig, Lewis Hamilton nach dem 8. Sieg in Ungarn. Ja, und wir haben die Version Zlatan Ibrahimovic.
Genau. Hamilton, der hat ja erstmal seinem Team gedankt. Er hat gesagt, es erfüllt mich mit Demut, weil ich mit so einer fantastischen Gruppe zusammenarbeiten darf. Vielen, vielen Dank an jeden zu Hause und hier an der Strecke. Mein Auto läuft wie auf Schienen. Also der weiß, dass er nur glänzen kann, wenn alle einen guten Job machen und ihm ja letztlich ein perfektes Auto einfach hinstellen. Und was hat Zlatan gemacht, als er für 100 Spiele für Milan geehrt wurde?
Naja, streng genommen hat Zlatan auch seinem Team gedankt, aber eben in Zlatan-Style. Jungs, nur euch gebührt der Dank für diese Auszeichnung, denn dank euch musste ich keine Konkurrenz fürchten. Ich meine, der Typ ist ja nur wirklich der absolute Wahnsinn, oder? Was denkst du, was hältst du von Zlatan Ibrahimovic?
Ich muss ja echt sagen, ich mag den irgendwo. Vor allem, der liefert ja auch sportlich, der redet ja nicht nur großspurig daher, sondern er lässt dem Ganzen ja auch eigentlich Taten folgen. Seine ganze Karriere über, jetzt auch für Milan, 62 Tore, 28 Assists in 101 Spielen. Für die Rossoneri, also da kann man jetzt eigentlich wirklich nicht meckern. Außerdem immer, bei ganz egal bei welchem Club er war, er hat immer Erfolg gehabt, ist eigentlich immer Meister geworden.
Ja klar, also ich finde jetzt erstmal, also wenn man ihn so betrachtet, er ist halt der Mann der Sprüche, das muss man sagen. Also alleine schon der Spruch, wir suchen ein Haus, wenn wir keins finden, dann kaufe ich eben das Hotel. Oder wer braucht, es ist mir doch egal, was die Medien über mich schreiben, ich brauche die Medien nicht, die Medien brauchen mich. Oder der absolute Höhepunkt, ich bin der Größte, wie Ali. Geht das überhaupt? Zweimal Größte? Na gut, ich bin der Größte hinter Ali. Ja, er hat halt ich habe ihn einmal live erlebt. Nur ein einziges Mal habe ich ihn live erlebt. Als Deutschland gegen Schweden gespielt hat im Berliner Olympiastadion. Wir haben 4-4, ne? Wir haben zur Pause, ich glaube schon 3 oder sogar 4-0 geführt und ich habe den Fehler gemacht, ich habe mich das erste und einzige Mal hinreißen lassen, in der Pause eine Bilanz zu ziehen und ich hatte gesagt, also ich glaube, das Ding ist durch. Das war ein großer Fehler. Danach habe ich dafür auch von meinen Kollegen dort vor Ort einen Einlauf bekommen, denn dann kam Zlatan Ibrahimovic und da hat das Ding eigentlich im Alleingang dann noch gewonnen und hat mich wirklich Lügen gestraft. Also ich habe meine Bekanntschaft gemacht mit dem größten Schweden, wie er denkt von aller Zeiten. Ja, aber
du wurdest slatanisiert.
Total.
Ja, gewonnen hat er ja nicht, aber ein 4-4 für Schweden gegen Deutschland nach diesem Rückstand, das ist schon wie ein Sieg.
Ganz ehrlich, es war gefühlt eine Niederlage. Also die Stimmung dann da und alles und so. Und du hast gedacht, hier 3-4-0, das kann ja, das ist ja kack. Und dann kommt er. Aber gut.
Aber er liefert eben, wenn er irgendwas sagt. Aber vielleicht passt zu Ibrahimovic auch genau der Satz, den André Schürrle anlässlich seines überraschenden Rücktritts formuliert hat. Man muss immer eine gewisse Rolle spielen, um in dem Business zu überleben, sonst verlierst du deinen Job und bekommst auch keinen neuen mehr. Mhm. Naja, und Zlatan, der hat ja immer wieder neue Jobs gekriegt. Der ist ja immer wieder weich gefallen. Ist ein Großmaul, aber einer, der sich auch gerne natürlich selbst ins Gespräch bringt, scheint seine Rolle zu sein.
Ja, genau. Das ist, und wie gesagt, du hast das gesagt, er bestätigt das ganze Jahr mit Leistung. Vielleicht, wenn er jetzt in die USA gegangen ist, muss man ja tatsächlich sagen, die Konkurrenz ist ja jetzt nicht so wahnsinnig groß. Da stichst du als Zlatan Ibrahimovic natürlich raus. Aber du musst auch mal gucken, woher er kommt, welchen Weg er gegangen ist und einzig alleine zu sagen, was schenkst du deiner Frau zum Geburtstag? Nix, die hat ja Zlatan. Das muss man sich auch leisten können.
Ja, das sollte ich mal bringen. Ja. Na gut. Was sagst du eigentlich zu Schürrle? Ist ja am Freitag durch die große Nachricht gewesen, da waren wir ja schon durch mit unserer Sendung.
Ja, ach, der André Schürrle. Er tut mir ein bisschen leid. 57 Mal für Deutschland gespielt, 22 Mal getroffen, das Weltmeistertor von Götze vorbereitet. Aber man muss halt auch sagen, nach der WM 2014 kam halt nicht mehr so richtig viel. Ne? Nach Wolfsburg gewechselt, in Dortmund gespielt, nach Fulham ausgeliehen, nach Moskau ausgeliehen. Und so eine Leihe heißt ja auch immer irgendwie, er ist auf dem Abstellgleis, muss er sich Spielpraxis suchen, damit er vielleicht nochmal bei dem anderen eigentlich großen Club wieder eine Rolle spielt. Und das war eben nicht so. Und das ist genau das, was er ja auch formuliert hat. Du musst immer eine Rolle spielen. Menschlich musst du eine Rolle spielen, musst immer gute Miene zum bösen Spiel machen, aber du musst auch qualitativ eine Rolle spielen, sonst bist du raus aus dem Business. Mhm. Und wenn du erstmal, genauso wie bei Götze, wenn du erstmal den Ruf weg hast, dass da nichts mehr kommt, dann lässt dich der Trainer auch auf der Bank. Der muss dir erstmal das Vertrauen schenken, dich dann auch nochmal einsetzen zu wollen.
Wäre er glücklicher gewesen oder geworden, wenn er ein Bruchwegboy geblieben wäre?
Ja, im Nachhinein bist du immer schlauer, ne? Und ich meine, die große Zeit hatte er dort, die große Zeit hatten aber auch andere, die sich dann durchgesetzt haben. Aber du hast völlig recht, wenn du diese Frage in den Raum wirfst, weil mit Louis Holtby ist es genau das Gleiche. Der hat nach dem Bruchweg und ja in diesem Zusammenspiel ja durchaus auch mit Schürrle danach auch nicht mehr so richtig geleuchtet, sondern immer nur mal durch eine gewisse Dynamik und Kampfgeist überzeugt, aber nie spielerisch, auch als er nach England gegangen ist, die zweite Heimat für ihn, weil sein Vater ja Engländer ist. Manchmal ist es vielleicht besser, wenn du den kleinen Weg gehst und dort zum Helden wirst. Also in Dortmund jedenfalls wurde er es nicht. Und da hat er eigentlich...
Dabei hat Holtby ja den kleinen Weg gewählt, er ist irgendwann zum HSV gegangen, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, richtig. Aber selbst da hat er sich ja nicht durchgesetzt. Ach,
kommen wir mal zu den heutigen Themen, den aktuellen Themen. Lewis Hamilton und die drei Erkenntnisse aus dem Grand Prix von Ungarn haben wir natürlich gleich für euch. Dazu ein Fazit zur ersten virtuellen Tour de France.
Außerdem haben wir ein Geburtstagskind, dem etwas Demut trotz aller Erfolge auch gut getan hätte. Den besten Radsportler aller Zeiten mit einem seiner großen Coups.
Also zwei weitere interessante Themen und wir schauen natürlich auf Gewinner und Verlierer des Tages und auch auf das Tennis-Event in Berlin zurück.
Top-Thema.
Boah, das war eine erdrückende, dominante Vorstellung, die Lewis Hamilton auf dem Ungaroring in Budapest hingelegt hat. Er deklassierte das gesamte Feld und schlimmer noch, er überrundete Vettel und feierte seinen 8. Sieg in Ungarn. 8 Siege auf einer Strecke, das hat vor ihm nur Michael Schumacher in Magny Cours geschafft.
Mercedes und Hamilton erdrücken, also alle fahren in einer eigenen Liga. So würden wir beide jetzt das Rennen in Kurzform wohl analysieren. Aber die Erkenntnisse aus diesem dritten Nach-Corona-Rennen, die lassen wir hier bei Stand jetzt lieber unseren Experten Kevin Scheuren vom Starting Grid Podcast hier auf meinsportpodcast.de ziehen.
Ja, lieber Malte, drei Erkenntnisse zum Ungarn Grand Prix. Wird ein bisschen schwer, weil so viel ist tatsächlich nicht passiert, obwohl doch mehr als man erwarten konnte. Man hatte immer auf Regen gehofft am Sonntag, aber der kam nicht. Deswegen die erste Erkenntnis, Lewis Hamilton wird Formel-1-Weltmeister. Auch keine Überraschung. Wieder eine dominante Veranstaltung, die der Brite da abgelegt hat. Ja, was soll man sagen? Start-Ziel-Sieg, das Rennen dominiert. überrundet, wer zu überrunden war. Es haben wir nur 5 Fahrer, quasi auf derselben Runde, wie der Sieger am Ende das Rennen beendet. Da wurden zuletzt beide Ferrari überrundet. Ja, wahrscheinlich letztes Jahr in Ungarn, aber naja, Lewis Hamilton in seiner ganz eigenen Welt, Sebastian Vettel sagt, in einem ganz eigenen Universum, und so ist es auch. Valtteri Bottas, der nicht gut weggekommen ist am Start, war diesmal keine Gefahr für den Briten, nicht mal annähernd. Erkenntnis Nummer 2, die Mechaniker von Red Bull arbeiten hervorragend. Max Verstappen in seiner Ausfahrrunde sozusagen aus der Boxengasse hin in die Startaufstellung, sein Auto weggeschmissen, es musste die ganze linke vordere Ecke gewechselt werden, Aufhängungsteile, Streben, Stangen, das haben sie geschafft. 25 Sekunden, bevor es dann hieß, ihr müsst weg vom Auto, haben es die Mechaniker von Red Bull geschafft, das Auto zu reparieren, was eine Wahnsinnsleistung war. Und eine noch größere Leistung dann von Max Verstappen, am Ende Valtteri Bottas hinter sich zu halten und auf Platz 2 einzufahren. Super Rennen vom Holländer. Tolle Leistung von den Mechanikern. Albon auf Platz 5. Gutes Ergebnis für Red Bull, vielleicht sogar noch ein besseres Ergebnis, als man sich das vorher erwarten konnte. Denn die Racing Points, die waren diesmal dann doch keine so erfolgreiche Nummer, wie man gedacht hat, obwohl Lance Stroll einen sehr guten Platz eingefahren hat. Erkenntnis Nummer 3 hat nicht wirklich was mit dem Formel-1-Rennen zu tun, sondern mit der Formel 2 und Formel 3, wo deutsche Fahrer sehr erfolgreich waren. Mick Schumacher in beiden Rennen der Formel 2 auf Platz 3 gelandet. Und David Beckmann konnte gestern am Sonntag das Rennen der Formel 3 gewinnen aufgrund der Strafe seines Kontrahenten. Tolle Ergebnisse aus deutscher Sicht. Mehr dann bei uns bei Starting Grid diese Woche mit einer Analyse des großen Preises von Ungarn. Wir werden das Ganze noch ein bisschen tiefer gehen da beleuchten und natürlich auch über die Rahmenserien sprechen. Hört rein, freuen wir uns drauf. Und dir, Malte, noch eine gute Sendung hier bei Stand Jetzt.
Stand Jetzt, aktuell.
Die virtuelle Tour de France ist am Sonntag zu Ende gegangen. 6 Etappen wurden gefahren über 3 Wochenenden. Eine Ersatzbefriedigung für Tour de France-Fetischisten, wenn man so will. Wir fragen mal nach beim Roadbike-Redakteur Erik Gutglück, der auch selber bei Roadbike mit einem Podcast am Start ist, Faszination Rennrad. Hallo Erik.
Hi Malte, grüß dich.
Und du bist natürlich auch lange Jahre Mitglied bei uns hier bei Radio Tour auf meinem Sportpodcast gewesen. Das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, aber mittlerweile in neuer Funktion bei uns. Erik, wenn wir kurz auf das Gesamtergebnis bei den Herren gucken, dieser virtuellen Tour. Das Team NTT hat am Ende abgeräumt. Das wurde auf der 6. Etappe dann nochmal abgesichert von Ryan Gibbons, Rasmus Tiller, Max Walscheid und Edvald Boisson-Hagen, die Plätze 3, 4, 6 und 9 eingefahren haben. Der Tagessieg auf der Schlussetappe, der ja dann virtuell auf die Champs-Élysées ging, wurde von Will Clark vom Team Trek Segafredo eingefahren. Der hat den Italiener Filippo Ganna von Ineos im Schlussspurt geschlagen. Erik, diese virtuelle Tour, wie wurde die denn eigentlich von den Teams und auch von den Fahrern angenommen und auch bewertet?
Schwer zu beurteilen, ehrlich gesagt. Es gab natürlich schon einige große Namen, die mitgemacht haben. Also Geraint Thomas ist mitgefahren, Chris Froome ist mitgefahren, Mathieu van der Poel, also war schon viel dabei, was einen Namen hat im Radsport. Aber wenn man sich jetzt so die Siegerliste anguckt und gerade so das Team NTT, ja, die sind jetzt nicht gerade dafür berühmt, dass sie jetzt so erfolgreich auf der Straße sind. Also die scheinen sich da doch virtuell sehr, sehr gut darauf vorbereitet zu haben, das auch sehr ernst genommen zu haben. Die meisten Fahrer wären natürlich schon lieber die Tour gefahren, jetzt im Juli. Die Stimmung an der Strecke mit den Fans, die Tour de France ist da einfach was Besonderes. Auf der anderen Seite, ja, war es, glaube ich, ein guter Ersatz, um sich trotzdem zu zeigen und auch für das eigene Team und für den Sponsor ja eine gewisse Aufmerksamkeit zu erzeugen.
Wie sind die Schwierigkeit dieser 6 Etappen einzuschätzen gewesen?
Das eine ist natürlich, dass die Rennen relativ kurz sind, also meist ja nicht viel länger als eine Stunde. Und das ist natürlich etwas ganz anderes, als wenn du Etappe über 4, 5, 6 Stunden hast, wo auch mal ja wirklich Ruhephasen eintreten. Gerade wenn sich eine Ausreißergruppe etabliert hat, dann werden ja im Feld oft erstmal die Beine hochgenommen und dann wird erstmal 2, 3 Stunden ein relativ gemächliches Tempo gefahren. Das ist bei so einem Swift-Rennen halt nicht so. Also unabhängig davon, wie das Profil bei den Etappen gestaltet wird, hast du doch meistens ja Vollgas von Anfang bis Ende. Also da hat sich Swift schon nicht lumpen lassen und hat da schon versucht, so dieses Tour de France-Feeling möglichst gut rüberzubringen. Und gerade die Etappe zum Mont Ventoux, die war natürlich dann ja bretthart, wurde auch dann von Michael Woods gewonnen, also einem sehr, sehr guten Kletterer, hat schon gezeigt, dass ja dann so ein bisschen die Favoriten, die es auf bestimmten Strecken oder Terrains draußen gibt, die haben sich dann doch auch irgendwie auf der Rolle durchgesetzt.
Wenn wir zum Ablauf dieser Tour de France, dieser virtuellen Tour de France mal gucken, im Vorfeld gab es ja Kritik an der Plattform Swift. War ja immer gesagt worden, so die Vergleichbarkeit ist nicht unbedingt gewährleistet. Wie ist das technisch gewesen? Hat alles geklappt jetzt oder gab es da auch Beanstandung?
Also mir ist jetzt nicht zu Ohren gekommen, dass es da Probleme gab. Das Problem dabei ist, wir hatten das ja auch schon vor ein paar Wochen mal in einer Folge erörtert, das wird ja letztlich die Leistung eines Fahrers gemessen und die wird dann virtuell in das Spiel übertragen. Und dann berechnet ein Algorithmus aus der Leistung und aus dem Gewicht des Fahrers, wie schnell er jetzt bei einer bestimmten Steigung fährt und wenn er im Windschatten fährt, wie schnell er dann fährt und so weiter und so fort. Also da steckt ja ziemlich viel Rechenleistung des Computers dahinter. Es gibt natürlich verschiedene Hersteller von den Smart-Trainern, von den Powermetern. Du kannst es am Pedal messen, du kannst es am Hinterrad messen, du kannst es, wie gesagt, im Smart-Trainer selber auch messen. Und dann wirst du immer eine gewisse Abweichung haben. Und die einzige Möglichkeit, das halt zu verhindern, ist, wenn man natürlich sagt, okay, alle Fahrer, die jetzt bei dieser virtuellen Tour de France teilnehmen wollen oder die bei einer offiziellen Weltmeisterschaft teilnehmen wollen, die müssen mit dem Powermeter-Modell XY fahren, sonst werden sie nicht zugelassen. Und ich meine jetzt nicht, dass bei der virtuellen Tour das schon so war, dass da einheitliche Powermeter benutzt wurden und deshalb gibt es natürlich so ein bisschen Abweichungen. Also wenn ich dann schon mal schaffe, dass ich irgendwie in dem Moment, wo ich gar nicht trete, der Powermeter schon 10 Watt misst, klingt jetzt nicht viel, aber wenn ich halt die ganze Zeit dann 10 Watt mehr trete, als ich eigentlich fahren kann, macht sich das natürlich dann bei so einer Stunde Swift-Rennen schon bemerkbar.
Und welche Rückschlüsse, wenn man das jetzt mal rausrechnet, lassen sich vom Gesamtergebnis dann auf die kommenden Straßenrennen, wenn es denn jetzt bald wieder losgeht, ziehen? Kann man da irgendwie was ziehen? Kann man jetzt vom Team NTT irgendwas mitnehmen und sagen, die sind stark unterwegs? Oder ist das jetzt wirklich rein virtuell?
Ich würde höchstens rausziehen, dass das Team NTT diese virtuelle Tour sehr, sehr ernst genommen hat. Und so ein Team wie NTT, die jetzt, ich sag jetzt mal in der realen Welt nicht das allererfolgreichste Team sind. Ich meine, die waren ja auch letztes Jahr das letzte Team in der World Tour, also hatten die wenigsten Punkte in der World Tour gesammelt. Für die ist es natürlich eine super Möglichkeit, sich auf sowas mal gezielt vorzubereiten und den Sponsor ein bisschen glücklich zu machen. Und trotzdem ist es aber einfach aus physiologischer Sicht was ganz anderes, ob ich jetzt für eine Stunde ein Rennen auf der Rolle fahre, wo ich auch wirklich ganz salopp gesagt nur treten muss. Ich muss nicht lenken, ich muss nicht bremsen, ich muss nicht irgendwie auf nasser Straße im Seitenwind mein Rad noch beherrschen, sondern es geht wirklich nur um das, was ich treten kann. Und das ist nicht zu vergleichen mit einer Tour-Etappe, wo ich gerade im Hochgebirge, sage ich mal, die Etappe geht 5 Stunden und dann muss ich am Ende in der 6. Stunde noch Alpe d'Huez hoch, da nochmal diese Leistung abzurufen. Das ist was ganz anderes, als wenn ich sage, so, ich fahre mich jetzt 20 Minuten warm und dann muss ich eine Stunde diese Leistung abrufen. Deshalb kann man diesen Vergleich nicht wirklich ziehen.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vernimmt sich, was man will?
Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Zweimal hatte Dang Qiu schon während der Corona-Zeit im Finale des Düsseldorfer Masters im Tischtennis gestanden. Zweimal hat er dabei den Kürzeren gezogen. Doch aller guten Dinge sind bekannt auch drei. Und so hat er beim dritten Mal endlich den Sieg rausgeholt. Qiu ließ Anton Kelberg im Finale mit 4-0 setzen. Nicht den Hauch einer Chance.
Und keine Chance, das trifft auf unseren Flop des Tages auch zu, das ist Moto2-Pilot Marcel Schrötter. Vor dem Restart in Jerez, da hatte er noch Punkte als Minimalziel ausgegeben. Doch nach dem Rennen wäre er froh gewesen, wenn er überhaupt den Zielstrich gesehen hätte. Der Start war gut, aber dann verlor er ganz schnell an Boden und in Kurve 11 auch die Kontrolle über sein Motorrad. Schrötter schied aus. Von uns dann erstmal ein Flop, einer, der viel verspricht, am Ende wenig gehalten hat. Kann er natürlich in der Saison alles noch gerade rücken. Und wie die Chancen dazu stehen, mehr zum Motorrad Grand Prix in Jerez hört ihr natürlich auch im Schräglage-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Da gibt's die ausführliche Analyse des Rennwochenendes mit den Experten von motorsporttotal.com und alles zum Aus von Topfavorit Marc Marquez im MotoGP, der sich einen komplizierten Armbruch zugezogen hat, und auch zum Debütsieg von Fabio Quartararo.
Geburtstagskind des Tages.
Heute hätte Emil Beck seinen 85. Geburtstag gefeiert, die Legende unter den deutschen Fechttrainern und verantwortlich für 163 Medaillen bei Olympischen Spielen und Welt- und Europameisterschaften.
Umso bemerkenswerter ist, dass Beck sich seine Trainingsmethoden selbst ausgearbeitet hat. Neben Karl Adam im Rudern und Gustav Kilian im Bahnrad ist Beck der dritte große Autodidakt unter den deutschen Sporttrainern.
Dabei war Beck eigentlich gelernter Friseur, aber er hatte Anfang der 50er seine Liebe zum Fechtsport entdeckt, inspiriert übrigens durch Mantel- und Degenfilme. Und da hat er sich dann in die Materie eingearbeitet und seine ganz eigene Fechtlehre entwickelt und in Tauberbischofsheim einen Fechtclub gegründet.
Es sollte der Fechtclub in Deutschland werden. Tauberbischofsheim. Diesen Namen kannte man eigentlich gar nicht. Ja? Irgendwo liegt's, aber man kannte diesen Ort wirklich nur, Tauberbischofsheim, nur durch das Fechten. Die Medaillenschmiede, so wurde es dann. Hier bildete der spätere Bundestrainer Beck seine Schützlinge aus, formte sie zu Weltklasse-Athleten. Highlight dann die Olympischen Spiele in Seoul, als die deutschen Fechterinnen, Achtung, drei ganz große Namen, Anja Fichtel, Sabine Bau und Zita Funkenhauser, Gold, Silber und Bronze gewannen. Unfassbar.
Das waren noch Zeiten, erinnere ich mich auch noch sehr, sehr gut dran. Jetzt erzählen die beiden Opas hier wieder vom Krieg, aber das war wirklich ein ganz besonderer Moment in der olympischen Geschichte. Dieser weiß-grüne Trainingsanzug, den die Deutschen damals hatten in Seoul, für mich eine sehr, sehr lebendige Erinnerung immer noch. Aber trotz dieser Erfolge war Beck nicht unumstritten. Sein autoritärer Führungsstil wurde von seinen Athleten immer wieder scharf kritisiert, in den 90er dann auch von Anja Fichtel sehr, sehr stark. Und sein Geschäftsgebaren war sogar Gegenstand staatsanwaltschaftlicher Untersuchungen und führten Beck sogar vor Gericht. Der sportliche Erfolg, der war ihm wohl irgendwann dann auch ein bisschen zu Kopfe gestiegen. Untreue und Urkundenfälschung in mehreren Fällen wurden ihm zur Last gelegt.
Allerdings konnte das Gerichtsverfahren damals dann nicht zu Ende geführt werden. Am 12. März 2006 starb Beck dann an Herzversagen. Heute wäre er 85 Jahre geworden.
Heute in der Sportgeschichte.
Aufgrund seines Erfolgshungers, seiner Gier nach Siegen, hatte Eddie Merckx den Spitznamen Kannibale bekommen. Und heute vor 46 Jahren, am 20. Juli 1974, da schlug er ein letztes Mal bei der Tour de France zu.
Es war der fünfte Sieg von Eddie Merckx bei der Tour, der fünfte Sieg bei der fünften Teilnahme, und auch wenn er 8 Etappensiege dabei einfuhr, am Ende über 8 Minuten Vorsprung auf Raymond Poulidor hatte, war der Sieg nicht so souverän gewesen, wie man das von ihm vorher gewohnt war.
Nee, aber das ist Klagen auf extrem hohem Niveau, aber Merckx, der hatte die Latte mit seinen Erfolgen auch ziemlich hoch gelegt. Im selben Jahr hatte er nämlich nicht nur die Tour gewonnen, sondern zuvor auch den Giro, auch zum fünften Mal gewonnen, und zwischen Giro und Tour auch noch die Tour des Swiss für sich entschieden.
Also der Mann ist überragend, also er war überragend, er war einfach der Beste, das muss man so sagen, denn der konnte auch alles, der konnte Solo fluchten, der konnte Zeit fahren, klettern, sprinten, und auch auf der Bahn war er Weltklasse, fuhr dort zum Stundenrekord und er fuhr immer selbst Attacken zum Sieg. Vorsprünge einfach nur verwalten, und das war ihm zu langweilig, das war nie seine Sache.
Ein ganz anderer Fahrer als zum Beispiel später Lance Armstrong, der ja ein Team um sich geschart hat, das er dann auch ja befehligte wie ein Oberbefehlshaber. Weil merkst, da war auch noch viel Handarbeit dabei. Und Toursieger Jacques Anquetil, der hat's mal auf den Punkt gebracht, ist ja neben Merckx einer, der auch fünfmal die Tour gewonnen hat. Nimm die Beine von Eddy Merckx, den Kopf von Eddy Merckx, die Muskeln von Eddy Merckx, das Herz von Eddy Merckx und den Siegeshunger von Eddy Merckx und du hast den idealen Rennfahrer.
Stand jetzt aktuell.
Tennis ist back in Deutschland, zumindest in der letzten Woche mit einem Corona-Ersatzprogramm, das es durchaus in sich hatte an interessanten Locations in Berlin. Andreas, da war doch einiges geboten.
Ja, Bet 1 Aces war eine Turnierserie, von der ich jetzt gesagt habe, ich konnte mir erstmal gar nichts drunter vorstellen. Also erstmal habe ich nicht antizipiert, dass das Bet 1 heißt, sondern ich habe gedacht, das wäre so ein Wettportal, Bet 1 Aces. Aber nix, es ging um Deutschlands beliebteste Matratze. Das ist mir dann später aufgefallen, als da steht, hier bei uns liegt ihr am besten oder irgend sowas in der Richtung. Aber es war eine schöne Idee, muss man sagen. Barbara Rittner war da federführend, die ja eigentlich auch das Frauenturnier an der Hundekehle im Steffi-Graf-Stadion vorher als Turnierdirektorin betreut hat. Die haben einen Ersatz gesucht, haben ihn auch gefunden. Also die erste Hälfte des Turnieres auf Rasen draußen im Steffi-Graf-Stadion war schon mal ein voller Erfolg. Danach ging es in den Hangar Nummer 6 am Flughafen Tempelhof, am stillgelegten Flughafen. Und das war auch echt eine tolle Sache. Draußen vor dem Hangar standen Rosinenbomber. und drinnen wurde ein Singleplatz aufgebaut mit Tribünen. Ganz wenige Menschen waren nur dort. Also ich fand das eine richtig tolle Sache. Das sah toll aus. Da wurde auch gutes Tennis geboten.
Hatte was, auch wenn es im ersten Moment ein bisschen merkwürdig aussah, diesen Einzelplatz da von oben zu sehen und rechts und links dann nur Bedienstete, die mit Masken da standen. Es hatte im ersten Moment was Komisches, aber das Tennis, was geboten wurde, das war alles andere als komisch. Das war richtig gut, vor allen Dingen von Tommy Haas, den man ja als Zugpferd eingeladen hatte, der da nochmal zeigen sollte, dass er auch mit 42 und eigentlich als Tennisrentner das immer noch drauf hat. Und das hat er ja tatsächlich bewiesen.
Ja, er hat quasi unsere aktuelle Nummer 1, Jan-Lennard Struff, geschlagen. Zweimal ganz knapp, also 7-6, 7-6, aber das hat er geschafft und hat auch gegen Dominic Thiem eine sehr, sehr gute Rolle gespielt, muss man sagen. Hatte ihn im ersten Satz beinahe im Sack. Und dann hast du halt gemerkt, ich meine, wobei ich ja finde, Dominic Thiem ist der junge Tommy Haas. Die sehen sich ja sowas von ähnlich.
Stimmt.
Aber und auch von der Spielweise sind sie sich ähnlich. Dominic Thiem, ich mag ihn so gerne, weil es einer ist in der Weltspitze, der noch eine einhändige Rückhand spielt. Ansonsten prügeln die ja alle die beidhändige Rückhand. Es ist unfassbar. Und es war ein tolles Match. Und da merkst du dann einfach, dann hat ihm die Athletik gefehlt. Auch Spiel um Platz 3 ist er nicht angetreten.
Hat sich leicht verletzt an der Wade.
Genau.
Aber
Mischa Zverev war dann am Start und hat für ihn sozusagen den dritten Platz erspielt. Aber es war toll, ihn zu sehen. Er hat historische Klamotte getragen, nämlich Fila, das, was damals Björn Borg bei seinen Wimbledon-Titeln anhatte. Genau das gleiche Hemd. Das fand ich ganz toll. Das hat mir viel, viel Freude gemacht und ich hatte großen Spaß daran. Und auch Andrea Petkovic hat ja so ein kleines bisschen, gezeigt, dass mit ihr noch zu rechnen ist und hat eigentlich ja auch eine ganz gute Serie gespielt.
Ja, und Andrea Petkovic, die hatte ja immerhin die Weltranglistenfünfte Svitolina geschlagen im Spiel um Platz 3. Also das war dann doch nochmal ein Ausrufezeichen zum Ende.
Ja, eben. Also das muss man sagen, das hat auch toll ausgesehen, was sie da gemacht hat. Sie hat auch in der Corona-Zeit viel trainiert, individual trainiert und war ja eine derer, die gesagt hat, juhu, endlich geht's weiter. Und war hat ja auch schon früh dann im Steffi-Graf-Stadion trainiert und so. Und also ich finde, das war für den Sport toll. Das haben die da gut gemacht und ich glaube, es war auch, was das Hygienekonzept anging, super. Und wie man jetzt die Verantwortlichen hat sagen hören, soll's nicht das Letzte gewesen sein. Bet 1 will da weitermachen, hat auch ein tolles Projekt vor Ort vorgestellt, dass sie nämlich Mülltonnen mit ohne Ende Bälle, Schläger etc. in die Schulen bringen und jetzt also auch Tennis wieder in den Breitensport bringen. Sie haben gesagt, wir von Bet 1 wollen was zurückgeben und das stecken wir ins Tennis. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Tu Gutes und rede drüber.
Aber ich muss trotzdem sagen, ich schließe mich da Dominic Thiem an, der am Ende gesagt hat, ich hoffe dann doch, das war für eine Weile mein letztes Showmatch. Also wir wollen schon, dass es richtig wieder losgeht. Und den Finalgegner von Dominic Thiem, den Yannick Sinner aus Italien, 6-4, 6-2 hat Thiem den geschlagen. Aber das ist auch einer, da freuen wir uns auch noch drauf, wenn der unter richtigen Wettbewerbsbedingungen dann mal wieder loslegen darf. Das ist ein sehr, sehr gutes Talent.
18-jähriger Italiener, super sympathisch, hat das auch richtig gut gemacht. Und da muss man dann halt auch sehen, so ein Dominic Thiem, der weiß halt, wie es geht. Ne? Der steht nicht umsonst da, wo er steht. Und einer der großen Spieler unserer Zeit aktuell. Und aber ja, der Yannick Sinner, da kommt noch was. Da werden wir noch Freude haben. Und der macht mir auch den Eindruck, als ob er das Gemüt am rechten Fleck hat. Ja, der hat zweimal gesagt, zweimal hat mich Thiem im Finale geschlagen. Das hat er völlig zurecht gemacht, weil er besseres Tennis spielt als ich. Das ist auch eine gewisse Demut, das hatten wir heute in der Sendung schon, eine Demut, die durchaus gut tut und die ihn für höhere Dinge qualifiziert, wie ich finde.
Und höhere Dinge in Sachen Tennis, die werden besprochen bei uns hier auf meinsportpodcast.de, natürlich beim Chip and Charge Podcast mit unserem Kollegen Andreas Thies, da unbedingt auch reinhören. Da gibt's dann noch ausführlichere Informationen zum Tennis und zu möglichen Restarts.
Unfassbar, wie du die Brücken schlägst.
Ja, wie Delling, ne?
Ja, das ist unfassbar.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Das Spitzenspiel in der Serie A steigt heute. Juve empfängt Lazio. Aber so richtig Pfeffer ist im Meisterrennen wohl nicht mehr drin, denn obwohl Juve zuletzt etwas auf der Stelle trat, Lazio konnte keinen Boden wirklich gut machen und Trainer Inzaghi, der gab deshalb offiziell das Meisterrennen auch schon auf. Lazio beschränke sich jetzt nur noch auf das Erreichen der Champions League. Hatten wir nicht vorher irgendwie, das Ding ist durch? Also da scheint es wirklich durch zu sein.
Ja, also auch da wieder das Übliche, ne? Der Favorit gewinnt, aber da war der ein oder andere Verein jetzt ja auch nochmal mit Inter Mailand und mit Lazio und so, die versucht haben, oder Atalanta, die da versucht haben, noch ein kleines bisschen zu ärgern. Ach, man gönnt der italienischen Liga ja auch, nachdem ja da auch eigentlich über die Jahre hinweg immer eine triste Langeweile einkehrte. Ich fand's eigentlich mal ganz gut. Ich hätte mir auch Atalanta eigentlich gewünscht, gebe ich zu.
Ja, aber es ist zu sehr Underdog-Geschichte, dass die wahrscheinlich eine gesamte Saison dann wirklich auf dem Niveau von Juve spielen können. Aber kann ja in der nächsten Saison noch einiges kommen. Da wird ja wohl wieder ein bisschen investiert. Jetzt nicht unbedingt bei Atalanta, aber bei Inter, da scheint ja der Geldsack dann auch mal wieder ein bisschen aufgemacht zu werden. Da wird sicherlich noch ein bisschen was kommen.
Mal gucken, ob da nicht der ein oder andere deutsche Name auf dem Trikot dann auch mit guter Tradition.
Herr Götze mit auf einem lilafarbenen Trikot. Es könnte sein.
Ja, man weiß das nicht. Naja, also gucken wir mal weiter. Darts wird auch gespielt. Beim Darts World Match Play wird die erste Runde fortgesetzt und dann auch beendet. Statt in Blackpool, wie üblich, wird das Event ja in Milton Keynes spielen. Dort fand ja auch der Restart der Snooker-Tour statt.
Und wir sind gespannt, werden das Ganze natürlich alles für euch verfolgen, auch hier bei uns auf meinsportpodcast.de und besonders hier bei Stand jetzt. Und wir machen für heute den Sack zu. Wir haben euch hoffentlich wieder wie jeden Werktag pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genug Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlich-verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine auch gleich bestens gerüstet seid.
Ja, schönen Montag für euch. Startet gut in die neue Woche und wettermäßig soll es ja eigentlich ganz passabel werden. Vielleicht habt ihr auch Lust, ein bisschen Sport zu treiben. Müsst ihr aber nicht. Ihr sollt uns erstmal abonnieren bei dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort könnt ihr uns auch bewerten, könnt uns Sterne geben und wenn ihr uns schreiben wollt, tut das auch sehr gerne. Wir sind statt jetzt offen für eure Gedanken. Also treibt selbst Sport oder hört mehr Sportpodcasts. Dann gerne bei meinsportpodcast.de.
Ja, denn nur hier kriegt ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Vielen Dank für euer Interesse und bis morgen. Gruß und Kuss wie immer von
Malte Asmus. Ach nee, Andreas Wurm.
Und Malte Asmus, genau.
Guten Morgen.
Ja, ist noch früh.
Ich leg mich nochmal hin.
Mach das.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.